Für das heutige Feiertagsgespräch habe ich mich mit Edzard Reuter in Stuttgart verabredet. Er ist inzwischen 95 Jahre alt und hat in verschiedenen Kapiteln der Geschichtsbücher Spuren hinterlassen. Als Sohn des früheren Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter, als Daimler-Benz-Manager mit SPD-Parteibuch und als Vorstandsvorsitzender des Großkonzerns. Ich freue mich, Herr Reuter, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Na, also umgekehrt freue ich mich sehr und das gilt natürlich besonders an einem solchen Tag wie heute, wo es nun wirklich um eine geschichtliche Entwicklung unseres Landes geht. Also ich bin herzlich gern dabei und freue mich.
Ich möchte Ihnen zuerst eine kleine Erinnerung aus meinem Leben erzählen und zwar von meiner allerersten Fahrstunde. Da dirigierte mich nämlich der Fahrlehrer gleich auf einen großen und vielbefahrenen Kreisverkehr in Berlin auf den Ernst-Reuter-Platz, benannt nach Ihrem Vater.
Und Sie hoffentlich mit einem Mercedes.
Nee, das war leider kein Mercedes. Aber wie das der Zufall will, wurde der Ernst-Reuter-Platz genau heute vor 70 Jahren eingeweiht, am 3. Oktober 1953. Waren Sie dabei?
Natürlich, da war ich dabei. Das war ja nach dem Tode meines Vaters und dieser Tod war ein dramatisches Ereignis im Leben der ganzen Stadt, aber logischerweise auch für die Familie und damit auch für mich. Ich habe das erste Mal erlebt, dass ein so naher Verwandter und im Grunde genommen mir so nahestehender Mensch wie mein Vater ganz plötzlich und völlig unerwartet gestorben war. Und das musste verkraftet sein, zusammen mit dem ganzen, ich sage jetzt mal auf gut Berlinisch, mit dem ganzen Rummel, der sich dann entwickelte, um die Familie herum, um die Beisetzungsformalität, auf die Aufbahrung vor dem Schöneberger Rathaus, daher die Beisetzung und so weiter. Das war eine aufregende, aber auch strapazierende Zeit. Aber die Einweihung des Ernst-Reuter-Platz mit einer Ansprache, wenn ich mich recht entsinne, von Willy Brandt, war natürlich schon ein tolles Ereignis.
Sie waren damals 25, Jurastudent an der Freien Universität Berlin. Anknüpfend an meine erste Fahrstunde, wann und wo hatten Sie Ihre?
Ach, das muss wohl gleich nach unserer Rückkehr nach Berlin gewesen sein. Wir sind ja Ende 1946 konnten wir erst aus der türkischen Emigration nach Deutschland zurück, weil wir vorher keine Reisepapiere hatten, keine Einreisegenehmigung. Aber von Hannover, wo wir gelandet sind, schließlich sind wir gleich nach Berlin weiter. Und da habe ich dann natürlich auch ganz schnell versucht, Autofahren zu lernen, logischerweise.
Und wann haben Sie zum ersten Mal in einem Mercedes gesessen?
Meine Liebe zu Mercedes, die ist schon eine ganz Jugenderinnerung aus Ankara, aus der Türkei. Ich weiß gar nicht, welches der Anlass war, aber ich erinnere mich, da hatte ich einmal die große Freude mit meinem Vater zusammen. Der wurde von jemandem abgeholt und irgendwo hingefahren oder herumgefahren. Und da durfte ich mitfahren. Und das war in der Abenddämmerung ein wunderbar innen erleuchteter Mercedes, mit dem ich fahren durfte. Und seitdem gilt nun mal, ich gebe es gerne zu und will niemandem zu nahe treten, aber gilt natürlich meine Vorliebe dieser Marke Mercedes.
Auf Umwegen kam Edzard Reuter 1964 zu Daimler-Benz als Manager und ich freue mich auf die heutige Tour durch sein Leben. Als Edzard Reuter 1928 in Berlin geboren wurde, da war sein Vater Ernst Reuter SPD-Stadtrat für Verkehr, seine Mutter Sekretärin bei der SPD-Parteizeitung Vorwärts. Verkehr und die SPD haben dann ja auch Edzard Reuters Leben geprägt. Wie waren die ersten Jahre Ihrer Kindheit als Sohn, einziger Sohn berufstätiger Eltern?
Naja, also gut, ich hatte natürlich noch eine Schwester und einen Bruder aus der ersten Ehe meines Vaters.
Aber mit denen haben Sie nicht gelebt?
Doch, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt an diese ersten 3 Jahre in Berlin praktisch gar nicht. Das geht eigentlich dann erst los. Magdeburg, da reden wir vielleicht noch ein paar Takte drüber. Anschließend die Aufgabe meines Vaters, Oberbürgermeister in Magdeburg. Da sind wir schon 1931 dann hingezogen. Und da kamen dann auch die ersten wirklichen Erinnerungen. Also in dem Sinne, ich empfinde Berlin zutiefst als meine Heimat.
Man hört das auch immer noch, finde ich.
Und ja, das ist auch, das, aber wir, auch darüber werden wir ja noch ein paar Takte reden. Es gibt viele andere Elemente, die mich mit dieser Stadt verbinden, aber nicht die ersten Kindheitserinnerungen.
Oberbürgermeister in Magdeburg war Ernst Reuter, bekam 1932 einen Sitz im Berliner Reichstag. Doch mit der Machtübernahme der Nazis wurde er abgewählt und in eines der ersten Konzentrationslager gebracht. Wieder freigelassen, erneut interniert. Wie ist es ihm gelungen, zweimal da wieder rauszukommen, freizukommen?
Das hängt damit zusammen, dass mein Vater in diesen 20er Jahren, wohlgetragen auch von seiner ersten Frau zunächst einmal, sehr eng mit englischen Quäkern verbandelt war. Er war nicht religiös selber, aber er hatte die Freunde, die englische Quäker waren und Deutsche, gleichzeitig deutsche Bürger waren. Und diese in England lebenden Quäker haben dann gehört, dass mein Vater ins KZ eingeliefert worden war. Und die eine führende Quäker-Dame kam nach Berlin und hat Gott und die Welt abgeklappert und insbesondere ist sie vorgedrungen in das Büro von Hermann Göring. Da ist sie hingegangen und hat antichambriert und denen erklärt, der Ernst Reuter ist nicht irgendeine Null, die verschwinden kann, sondern der hat einen Ruf, der internationalen Ruf als in England und in Amerika und überall. Ihr müsst den freilassen. Und das hat dann wohl bewirkt, dass er freigelassen wurde aus dem KZ, aber mit der klaren Androhung, pass auf, dass wir dich nicht wiederholen. Und das war auch der Antrieb, weswegen er dann schließlich oder meine Eltern von Magdeburg mehr oder weniger geflohen nach Hannover umgezogen sind. Aber trotzdem, die Zeit, in der mein Vater dort in der Lichtenburg im KZ gesessen hat, war natürlich schon eine furchtbar bedrückende Zeit.
Für Ihre Mutter vor allem.
Vor allem für meine Mutter eine schreckliche Zeit. Er hat ja auch tatsächlich als Folge dieses KZ-Aufenthalts sein Leben lang Krankheiten gehabt, immer Lungengeschichten und so weiter, weil er geprügelt worden war und so weiter. Also das war eine furchtbare Zeit für meine Mutter und ich glaube, die hat sie auch nie verkraftet in dem Sinne.
1935 beschließen die Eltern zu emigrieren über London in die Türkei. Das haben Sie schon kurz angedeutet. Der Vater bekam dann einen Job als Sachverständiger im türkischen Wirtschaftsministerium. Das ging ohne türkische Kenntnisse?
Ja, schauen Sie, das Ganze war sowieso ein, wenn Sie wollen, ein geschichtlicher Zufall und gleichzeitig ein geschichtlicher Glücksfall. Dieser Glücksfall bestand darin, dass demnächst ist das 100-jährige Jubiläum. Kemal Atatürk in der Türkei eine freiheitliche republikanische Struktur eingerichtet hat, einen modernen Staat eingerichtet hat und nun daran arbeitete, auch die Instrumente für die Führung eines solchen Staates durchzusetzen. Dazu gehörte nicht nur das Rechtswesen, insbesondere das Handelswesen gesetzlich zu fundieren, aber eben auch Freiheitsrechte und solche Dinge, Freiheit der Rede und so weiter zu reden. Und der suchte für seine Universitäten, die auch reformiert werden sollten, auch modern werden sollten, Lehrkräfte und für seine Verwaltung auch. Mhm. Und da boten sich natürlich deutsche Emigranten an, die aus rassischen Gründen, aber auch aus politischen Gründen aus Deutschland auswandern mussten, so wie mein Vater. Und mein Vater hat das Glück gehabt, dass in Ankara schon jemand tätig war, den er gut kannte, nämlich einer seiner Parteigenossen, der auch Mitglied des Reichstags gewesen war, der in Ankara einen Job hatte und ihn empfohlen hatte. Und so durch diese Empfehlung gehörte mein Vater zu denjenigen, die nach Ankara gerufen wurden zu einem Einstellungsgespräch. Und als Folge hat er diesen Vertrag bekommen als Berater im türkischen Wirtschaftsministerium.
Sie waren 7 Jahre alt und gingen mit der Mutter auf große Reise mit dem Orient Express über die Balkanroute nach Istanbul. Haben Sie das als Flucht in Erinnerung oder doch eher als großes Abenteuer?
Das war logischerweise ein Riesenabenteuer. Ich denke mal, ich hatte schon in Hannover, wo wir zum Schluss lebten, angefangen, Karl May zu lesen. Und Karl May natürlich diese fabelhaften Geschichten, die ja nicht nur in Amerika im Wilden Westen abspielen, sondern auch den ganzen Orient erfassten, die ganzen Erzählungen, die kannte ich. Und deswegen war das für mich eine unvorstellbare Vorstellung, oh Gott, jetzt in diese Gegend zu kommen, wo so viel passiert und so viel abenteuerliche Dinge geschehen und so weiter. Und ich war gespannt. Für meine Mutter war das natürlich eine Last. Denn sie musste, sie wollte kein Wort Türkisch sprechen natürlich, sie musste das alles organisieren, einen Haushalt dort aufbauen und so weiter, Möbel mitnehmen und so weiter. Für mich war es ein positives Abenteuer und dazu zählte auch die eben von Ihnen angesprochene Reise mit jenem berühmten Orient Express. Ich glaube, wir sind da in München oder wo eingestiegen und dann eben die ganze Strecke über den Balkan, über Budapest, Bukarest, Sofia, schließlich nach Istanbul gefahren. In Istanbul, da holte uns unser Vater ab. Unser Reiseziel war Ankara. Wir mussten also mit dem Dampfer über den Bosporus hinweg und dort den Zug nach Ankara bestimmen. Und das ist auch eine der Erinnerungen, die ich noch nie mehr vergessen habe. Dieser erste Blick auf diese unglaublich schöne Stadt Istanbul vom Meer aus, vom Dampfer aus, sah man die Silhouetten der großen Moscheen, aber dann auch auf dem anderen Teil von Istanbul den Galata-Turm und die Brücke und so weiter. Und für mich ist deswegen Istanbul bis heute die schönste und herrlichste Stadt der Welt geblieben. Aber von da fuhren wir mit dem sogenannten Anadolu-Express nach Ankara. Das ist die Reise einer Nacht gewesen, bis wir dann schließlich in Ankara angekommen sind und dort das erste Mal sozusagen richtig türkischen Boden beschritten haben.
Die Eltern waren wohl überzeugt, dass das NS-Regime bald wieder zusammenbrechen würde und sie nach Berlin zurückkehren könnten. Ja. Und deshalb wurden sie mit anderen Immigrantenkindern von einer Privatlehrerin unterrichtet. Warum war sie, das habe ich irgendwo gelesen als Zitat von Ihnen, das Wunder ihrer Jugend?
Ja, also in der Tat, meine Eltern waren fest davon überzeugt, so wie viele, dass diese Adolf Hitler und seine schreckliche Partei sich 3-4 Jahre maximal an der Macht halten können. Niemand konnte sich vorstellen, mit welchen Mitteln damals die Macht dann schließlich doch gesichert wurde. Aber deswegen, weil sie davon überzeugt waren, sind sie nie auf die Idee gekommen, mich auf eine türkische Schule zu geben, sondern haben immer gleich von Anfang an versucht, jemanden zu haben, der mich auf Deutsch unterrichten kann. Und das war die eben von Ihnen schon angesprochene Dame, eine deutsche Hochschullehrerin, die in Deutschland Physik und Mathematik studiert hatte und verheiratet war mit einem türkischen Ingenieur. Und die gab eigentlich ursprünglich wohl Sprachunterricht, die sprach also perfekt Türkisch, nicht nur von der Sprache her, sondern auch Grammatik und so weiter. Und die unterrichtete von da ab, eins nach dem anderen, Kinder von Emigranten, die alle zunächst mal Deutsch unterrichtet sein wollten. Frau Kudret, wie sie oft genannt wurde. Und diese Frau, das können Sie sich gar nicht vorstellen, wenn ich das erzähle, und heute glaubt das auch keiner, diese Frau hat von Anfang an bis zur Abiturreife alle Fächer unterrichtet und tatsächlich mich zum Beispiel reif fürs deutsche Abitur gemacht. Die konnte also nicht nur bei Mathematik und Physik, was sie konnte, Naturwissenschaften, sondern die unterrichtete Geschichte, die unterrichtete deutsche und englische Sprache, Französisch, konnte sie auch unterrichten.
Und Türkisch hat sie auch unterrichtet oder haben Sie das so nebenbei gelernt?
Nein, Türkisch habe ich auch bei ihr gelernt.
Tatsächlich auch Lesen, Schreiben.
Sie hat auch mir von Anfang an, das war eigentlich sogar der allererste Anfang, die türkische Grammatik beigebracht, denn die türkische Sprache, die habe ich eigentlich auf der Straße gelernt. Und das wurde eben begleitet von dem Grammatikunterricht von der Frau Kudret, sodass also schließlich nach gar nicht so langer Zeit, ich persönlich meine, ich relativ perfekt Türkisch gesprochen habe.
Können Sie heute noch?
Ich zögere etwas, ob ich das zugeben darf oder nicht, denn damit laufe ich Gefahr, von so vielen türkischen Bekannten und Freunden auf Türkisch angesprochen zu werden. Ich gebe zu, ich verstehe Türkisch noch sehr gut. Ich kann aber nicht mehr so gut sprechen, weil das Vokabular, der Wortschatz ist hinweggeschmolzen. Aber ich kann immer noch die Zeitung lesen und ich kann auch verstehen, wenn geredet wird.
Edzard Reuter bezeichnet die Türkei seit langem als seine zweite Heimat und genau deshalb verfolgt er eben auch die politischen Entwicklungen der Gegenwart dort mit großer Sorge. Darüber reden wir gleich weiter. Edzard Reuter kam, haben wir schon gehört, als 7-Jähriger mit seinen Eltern in die Türkei und blieb da, bis er 18 war, also ganz entscheidende Jahre seiner Entwicklung. Wie viel haben Sie, Herr Reuter, von den Entwicklungen des Zweiten Weltkriegs in der Türkei mitbekommen? Wie war da überhaupt die Informationslage und wie realistisch war das Bild?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil sie führt dazu, wie haben diese Ereignisse des Krieges mich innerlich gepackt? Denn für mich waren es abstrakte Erfahrungen und Nachrichten, Informationen, die man bekommen hat. Wir haben alles, abgesehen von den türkischen Zeitungen, aber vor allem sonst das Aktuelle, alles vom englischen BBC gehört. Das haben wir immer kontinuierlich mitgehört und abgehört. Und daher wussten und hörten wir alles. Aber das war eben abstrakt. Der Anbeginn, die ersten Jahre, bestanden ja nur aus Siegesfanfaren der Deutschen. Es kam eine Meldung, hieß immer so schön, eine Meldung nach der anderen aus dem Führerhauptquartier. Und das waren immer Meldungen, wir haben das erobert, wir sind in Russland so und so schnell wieder vor und haben was. Das war sehr bedrückend. Ich denke, meine Eltern waren immer fest davon überzeugt, dass das ein böses Ende für Deutschland nimmt. Als Heranwachsende spürt man das durchaus, wenn die Eltern große Sorgen haben.
Ihr Vater wurde Professor für Städtebau und Urbanistik in Ankara. Ein unkonventioneller Typ, ne? Mit Knickebocker und Baskenmütze ist er auf dem Fahrrad durch Ankara gefahren. War er ein Vorbild für Sie?
Ja, mein Vater war mein ganzes Leben lang, bis zum Schluss, bis er 1953 gestorben ist und auch danach, für mich immer ein Vorbild. Und ist es geblieben.
Was war das, sein moralischer Kompass?
Ja, ganz eindeutig. Es war seine ruhige, verständnisvolle Art. Er war nie ein geifernder, auch in politischen Auseinandersetzungen, nie ein geifernder Kämpfer. Er hat nie die Nazis verachtet, im Grunde genommen. Aber er war immer sachlich, ruhig und vor allem liberal in dem Sinne, dass er verstanden hat, dass andere Menschen andere Interessen haben im Leben und auch andere Zielrichtungen in ihrem Leben haben und dass das ein Kernelement seiner Verhaltensweise und eben seiner erzieherischen Tätigkeit gegenüber jungen Menschen gewesen ist. Verbunden damit, dass ich nicht ein einziges Mal erlebt habe, dass er irgendwann die Unwahrheit gesagt hat oder aus taktischen Gründen irgendwelche später, als in seiner politischen Tätigkeit ihn beobachtet habe, niemals mit Tricks gearbeitet hat, sondern direkt war. Er hat immer gesagt, ich bin ich. Mhm. Und das auch rübergebracht.
Für die Eltern war nach Kriegsende klar, dass sie zurück wollten nach Berlin. Wollten Sie auch?
Ja, natürlich. Das war ja nicht nur nach Kriegsende, dass sie zurück wollten, sondern sie haben die ganze Zeit davon geträumt, wieder zurückzukommen.
Ja, aber das kann ja für Sie anders gewesen sein.
Nein, nein. Ich habe das durchaus auch wahrscheinlich von meinen Eltern mitbekommen. Aber ich habe mich auch getragen durch den Schulunterricht bei Frau Kudret wahrscheinlich. Ich habe mich als Deutscher gefühlt, aber wohlgefühlt in meiner zweiten Heimat, mit türkischen Menschen zusammen, aber letztens als Deutscher gefühlt. Und ich hatte gelernt, mitgekriegt, wie stark das für meine Eltern, und das gilt nicht nur für meinen Vater, sondern auch für meine Mutter, ihr Herz an den Deutschen hing, an der deutschen Sprache, an der deutschen Geschichte, an der deutschen Kultur hing und nicht zuletzt an der politischen Entwicklung unseres deutschen Landes. Und dass sie deswegen so schnell wie möglich zurück wollten, wieder mithelfen, aufzubauen daran. Ja. Das hatte mein Vater in seiner ganzen Zeit schon vor dem Krieg bewiesen, dass er das getan hat. Und das hat ihn weitergetragen. Und wie gesagt, meine Mutter hat das immer genauso stark unterstützt. Wir wollten nach Deutschland. Ich dementsprechend auch.
Und doch muss es ja ein wahnsinniger Schock gewesen sein, in diesem befreiten, aber eben auch zerstörten Deutschland anzukommen.
Ja, wir sind dann mit dem Schiff von Istanbul nach Marseille gefahren und dort nach Paris. Bis dahin, auch Paris war unzerstört, bis dahin habe ich vom Krieg
nichts gesehen.
Ich habe es vorhin schon erwähnt, nichts Anfassbares hier erlebt. Es war ein friedliches Leben, wir hatten eine Wohnung, wir hatten was zu essen immer und konnten uns frei bewegen. Ich konnte Sport treiben, ich konnte lernen und so weiter. Und dann sind wir von Paris mit dem Zug nach Hannover gefahren, weil in Hannover saß der Parteivorstand der SPD mit Kurt Schumacher an der Spitze. Und dort sollte besprochen werden, welche Aufgaben mein Vater übernehmen kann in Deutschland. Und da ist das passiert, dass bei der Einreise nach Deutschland, der Morgendämmerung, das erste Mal dann, als das Sonnenlicht oder das Tageslicht auftrat, gesehen habe, was Zerstörung bedeutet. Bis hin zum Hauptbahnhof in Hannover, wo ich einen Schock erlebt habe der mein Leben auch geprägt hat. Stiegen in Hannover aus, jeder von uns, meine Mutter, mein Vater und ich, wir hatten je ein Köfferchen. Und da musste man dann vom Bahnsteig Treppe runter. Unterirdisch war ein Verbindungsgang zu den Bahnsteigen. Da gingen wir runter und da habe ich das erste Mal gedacht, komme in die Hölle. Dieser untere Durchgang war voll mit Menschen, die da lagen, höchstens teilweise saßen, mit völlig eingefallenen Gesichtern, grauhaarig, offensichtlich ausgehungert, teilweise mit Lappen anstatt Schuhen an den Füßen. Es waren Flüchtlinge. Es waren die Flüchtlinge, die aus dem Osten nach Deutschland gekommen waren und dort untergebracht waren und nicht wussten, was weiter mit ihnen geschehen soll. Es war einfach von einem Tag zum anderen ein Sprung ins total unerwartete, neue, schreckliche. Und diesen Schock mit diesem Durchgang in den Bahnhof, mit den Menschen, habe ich, wie gesagt, bis heute nicht vergessen. Nicht zuletzt, wenn wir heute dran denken, was heutzutage an Flüchtlingen nicht zuletzt durch Europa getrieben wird, aber auch in anderen Teilen der Welt Unterkunft sucht. Aber gleichzeitig war das, wie soll ich sagen, eine Bestätigung der Herausforderung. Wir müssen uns jetzt alle zusammenreißen und daran arbeiten, dass dieses Deutschland wieder auf die Beine kommt. Und diese Menschen, von denen die Einheimischen, viele von denen gesagt haben, dieses faule Pack, die arbeiten nicht, die nehmen uns die Wohnungen weg, die nehmen uns das Essen weg und so weiter. Die beschimpften sogar. Da war die Nächstenliebe nicht so toll ausgebaut, aber für uns war es der Anreiz, es muss was geschehen ist, wird, dass es wieder richtig weiter, wieder besser wird.
Wie das besser wurde, darüber werden wir noch sprechen. Aber ich möchte an der Stelle noch kurz dieses Kapitel Türkei rund machen und verstehen, wie Sie sich ja weiter für die Türkei interessiert haben. Also Sie haben sich zum Beispiel sehr für den Aufbau der türkisch-deutschen Universität in Istanbul engagiert, gehörten zum Gründungsgremium. Vor 10 Jahren wurde die eröffnet. Verfolgen Sie denn auch weiterhin jetzt aktuell, wie sich die Arbeit dort unter Präsident Erdogan entwickelt? Also gerade Hochschullehrer stehen ja extrem unter politischer Beobachtung. Viele wurden ins Gefängnis gesteckt.
Natürlich ist das eine der Dinge, die mich am meisten bewegen. Ich will Atatürk in keiner Weise jetzt verherrlichen. Aber es ist gar kein Zweifel, unter der maßgeblichen Führung von Kemal Atatürk hatte sich die Türkei auf den Weg gemacht, ein moderner, westlicher, freiheitlicher Staat zu werden. Und das ist etwas, was ich nicht vergessen habe, denn gleich nach dem Ende des Krieges wurde dann ja versucht, ein richtig volldemokratisches System einzuführen, durchzuhalten, was dann nicht nur pro forma freie Wahlen hatte, sondern auch tatsächlich volle freie Wahlen war. Und da kamen zum ersten Mal wieder die Ansätze zur Reform oder zum Wiederbeleben des Islamismus auf. Und das führte sogar dazu, dass nach kurzer Zeit eine neu gegründete Partei diese rückfallartigen Tendenzen verfolgte und gewann.
Ja.
Das war der Anbeginn einer sorgenvollen Beobachtung. Aber trotzdem, diese Versuche, die demokratische Entwicklung auf gesunde Beine zu stellen und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung ordentlich zu halten, die gab es immer wieder weiter. Und die gingen aber auch immer wieder schief, bis sie heute schließlich gelandet sind in einer schlimmen Diktatur, die mit allen illegalen Mitteln arbeitet, dann Opposition, welcher Art das auch immer ist, kaputt zu machen. Ich habe mich natürlich auch in der Türkei in den letzten 10, 12 Jahren öfter einmal sehr drastisch geäußert über diese Entwicklung. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt auf guten Rat von guten Freunden nicht mehr in die Türkei fahre, weil ich möchte nicht den Rest meiner, auch wenn es ein kurzer Rest meiner Tage ist, in einem türkischen Gefängnis verbringen.
Oh ja. Gönnen wir uns eine Pause mit Musik. Musik, die Sie auch in der Türkei gehört haben. Klassische Konzerte, Opern haben Sie da besucht. Mozarts Hochzeit des Figaro. Non Piuan 3, die Arie aus Mozarts Hochzeit des Figaro, eine Aufnahme mit dem britischen Bariton Thomas Allen und den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Der junge Edzard Reuter hat zunächst in Göttingen Mathe und Physik studiert, wie übrigens die Privatlehrerin in Ankara auch. Anschließend Jura an der Freien Universität Berlin. In einem ersten Anlauf klappte das noch nicht mit dem Einstieg bei Daimler-Benz. Da wurde Edzard Reuter Prokurist bei der UFA Filmgesellschaft in Berlin. Das habe ich jetzt im Turbogang zusammengefasst, um zu fragen, warum wollten Sie unbedingt zu Daimler?
Ich habe vorhin schon erwähnt, glaube ich mal, dieses Erlebnis mit einem Mercedes in Ankara. Und deswegen steckte, außerdem denke ich, wie damals ganz selbstverständlich bei allen Jungen, vor allem Männern hätte ich beinahe gesagt, aber auch Frauen, die Sehnsucht nach einem schönen Auto. Das war ein Traum immer. Und da war an der Spitze eben ganz einfach Mercedes. Mercedes außerdem mit Rennerfolgen. Man wusste es auch von der Vorkriegszeit, wie Mercedes die bestimmende Automobilmarke gewesen ist. Also das war einfach grundsätzlich zur Automobilindustrie zu gehen. Damit allerdings verbundene war eine Enttäuschung. Ich hatte mich beworben am Ende meiner Ausbildung, hatte mich beworben dort und wurde dort einbestellt zu einem Vorstellungsgespräch. Und der Partner für dieses Gespräch war Hans-Martin Schleyer. Hans-Martin Schleyer, der spätere Arbeitgeberpräsident, der so schrecklich von den RAF-Leuten umgebracht, ermordet wurde. Hans-Martin Schleyer war damals bei Daimler-Benz noch nicht Vorstandsmitglied, aber Personalchef. Und der führte so ein Gespräch in Stuttgart-Untertürkheim mit mir. Wir haben uns fabelhaft verstanden. Er hat mir damals noch nicht erzählt von seiner Nazi-Vergangenheit. Er war ja ein in der Wolle gefärbter Nazi gewesen. Aber das hat sich nach dem Krieg geändert. Aber trotzdem, das hat er mir damals nicht erzählt. Aber wir haben uns einfach gut verstanden. Und als wir dann schließlich uns verabschiedet, hat er mir gesagt, also gut, Herr Reuter, ist klar, Sie können zu uns kommen, Sie kriegen einen Ausbildungsplatz, Sie können zu uns kommen. Ich habe noch gefragt, kann ich das meiner Frau sagen? Ja, natürlich können Sie sagen, können Sie auch einen Umzug vorbereiten und so weiter. Bin also nach Berlin zurückgefahren und gedacht, jetzt so in einer Woche kriegst du die Papiere. Nichts, es kam nichts. Es hat mehrere Wochen gedauert. Bis schließlich ein Brief kam: Sehr geehrter Herr Reuter, wir bedanken uns sehr für Ihr Interesse an unserer Firma. Zu unserem großen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir im Augenblick keine freie haben und bitten, also uns zu entschuldigen und so weiter und so fort.
Und Schleyer hatte sich nicht mehr gemeldet?
Schleyer hatte sich nicht mehr gemeldet. Hans-Martin Schleyer habe ich dann, als ich tatsächlich bei Daimler angefangen habe, das war dann 1964, wieder getroffen. Und dann sind wir auch wieder ins Gespräch gekommen. Und ja, ich habe gesagt, Herr Schleyer, was war denn damals los? Dann hat er mir in aller Offenheit erzählt, was los war. Daimler war damals, als ich mich das erste Mal beworben hatte, Gegenstand eines Interesses eines deutschen Großindustriellen, Friedrich Flick. Der wollte an der Börse die Mehrheit von Daimler kaufen und war dabei, offensichtlich das auch zu schaffen. Das ist später verhindert worden durch Intervention einer Bank. Jedenfalls, der Personalchef, damals Schleyer, musste eine solche Anstellung eines solchen Kerls dem Vorstand vorlegen. Und der Vorstand hat da beraten und hat gesagt, Moment, das ist der Sohn von Ernst Reuter.
Aha.
Das ist doch ein Sozi in Roter. Und den sollen wir einstellen. Und was wird unser neuer Großaktionär sagen? Der ist doch bestimmt gegen sowas. Und daraufhin haben sie beschlossen, lieber Finger davon. So ist diese Ablehnung zustande gekommen. Also mit politischem Hintergrund, wenn Sie wollen.
Aber wie schwer war das denn, als Sie dann tatsächlich doch genommen wurden? Also das war ja immer noch ein Thema. Sie als SPD-Mitglied an der Spitze so eines Konzerns.
Ja,
waren Sie ein Außenseiter?
Das hat dann eigentlich die politische Hintergrund keine Rolle mehr gespielt, weil es war ja natürlich auch schon einige Jahre vergangen und ich war beruflich tätig gewesen. Ich habe immerhin eine leitende Position, Prokurist, bei der UFA, bei der Filmfirma UFA gefunden, die mehrheitlich von der Deutschen Bank beherrscht war. Ich hatte sozusagen eine weiße Weste inzwischen selber an.
Keine rote.
Keine rote mehr. Oder keine roten Socken, wie man später gesagt hat. Nein, nicht. Aber so ist das, hat das eigentlich von Anfang an bei Daimler ab 1964, wie gesagt, keine ernsthafte Rolle mehr gespielt.
Ich fasse mal ein bisschen zusammen, damit wir vorankommen, Herr Reuter. September 1987, da waren Sie am Ziel. Mit 59 Jahren hat Sie, der Deutsche Bankboss Alfred Herrhausen, der auch später von der RAF ermordet worden ist, und damals im Aufsichtsratsvorstand zum Daimler-Chef gemacht. Sie hatten einen Plan. Der Autobauer sollte ein sogenannter integrierter Technologiekonzern werden. Das heißt, es wurden andere Unternehmen dazugekauft und man warf ihnen vor, Daimler werde zum Gemischtwarenladen, weil nun neben Autos auch Kühlschränke, Lokomotiven, Düsenjets und Lenkwaffen zum Angebot gehörten. Warum hielten Sie das für notwendig?
Es ging um die Frage, ist die Automobilindustrie weiter eine Wachstumsindustrie, wie sie das bis dahin war? Sie war beschränkt auf westliche Märkte. Es waren also im Grunde genommen die Wachstumschancen für die Automobilindustrie dieser Art, wie das Mercedes war, von vornherein beschränkt. Und gleichzeitig habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass wir um diese Zeit, also Ende des 20. Jahrhunderts, vor einem dramatischen technologischen Wechsel stehen. Die Kommunikation ging weltweit, durch das Internet fing an, langsam bekannt zu werden. All diese Dinge wirkten sich sichtbar auch schon auf die Autos aus. Das heißt, es hätte wahnsinnige Investitionen erfordert, dort auf dem gleichen Level wie vorher erfolgreich zu bleiben. Und dann haben wir, und das war ja nicht ich alleine, mit einigen Kollegen überlegt, wie bekommen wir am besten den Zugang zu diesen modernen Technologien. Und da war das eine, die Luftfahrt. Und das zweite, automatisch und als Abfallprodukt auch Rüstung. Mhm. Und da haben wir damals gesagt, wir sollten, da wir das nicht aus eigener Kraft schaffen, wir sollten uns versuchen, solche Fähigkeiten durch Übernahme von Unternehmen, die dafür geeignet sind, anzueignen. Aber natürlich immer mit der Zielsetzung, dass unsere Autos trotzdem führende Autos sein sollten. Aber auch damit, wenn die Märkte für Automobile eines Tages gesättigt sind, kein Mensch hat damals an China gedacht, wenn die gesättigt sind, brauchen wir andere Gebiete, wo wir wachsen können.
Sie sagen, kein Mensch hat damals an China gedacht. Sie haben ja als einer der ersten mit China Geschäfte gemacht, aber eben nicht gedacht, dass das mal ein Global Player und ein Konkurrent werden würde.
Aber auch nicht im Traum. Ich habe in der Tat immer gesehen, was passiert da in diesem China, das mal eine Weltmacht gewesen war in der Geschichte, bis es schließlich völlig zerfallen war. Und ich habe mir immer überlegt, was wird da? Sie haben einen internen Streit. Einmal eine kommunistische Partei und einmal eine stark nationalistische, wirtschaftsorientierte Partei, damals unter Führung des Weltkriegsmarschalls Chiang Kai-shek. Das kann doch nicht gut gehen. Und wenn man gleichzeitig wusste, wie hoch die Armut war, dass ein Großteil dieser Riesenbevölkerung von der Landwirtschaft lebte oder auch nur dahin vegetierte, dann war das völlig klar, wie sollen die je auf der trockenen Ast kommen. Politisch zerrissen, keine Vorstellung, geschichtlich total zerrissen, das kann nicht sein. Das erste Mal, dass ich das anders erlebt habe, war dann Anfang der 80er Jahre. Da haben immer meine Frau und ich einen Ausflug von Hongkong bewusst mal über die chinesische Grenze gemacht, um mal zu schnuppern, wie sieht's da aus. Und da sind wir als erstes zu einem Dorf gekommen, das hieß Shenzhen. Das Shenzhen war eine 50.000 Bewohner. Da waren plötzlich lauter junge Leute, die jubelten und saßen vor Bildschirmen. Und da haben wir schon, was ist denn nun los? Und dann wurde uns gesagt, ja, China hat eine neue Führung, unter der Führung von Deng Xiaoping hieß der. Das war der Erste, der mit dem Kommunismus Schluss gemacht hat und angefangen hat, freie Wirtschaft einzuführen. Dieses Shenzhen ist heute die führende Technologieansiedlung in der Welt und hat 15 Millionen Einwohner. So ist China gewachsen und geworden. das konnte man sich damals echt nicht vorstellen. Also wenn mir jemand gesagt hätte, 30 Jahre später ist China der führende Weltmarkt für Automobile, da hätte ich gesagt, er ist verrückt geworden.
Von 1987 bis zur Pensionierung 1995 war Edzard Reuter dann Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG. An welche Eigenschaften haben Sie dafür besonders gebraucht?
Ich denke, das entscheidend Wichtige ist, Zugang zu den Menschen im Unternehmen zu haben. Zu versuchen, sie zu verstehen, ihre Traditionen zu achten, aber gleichzeitig darauf zu bestehen, dass nichts in der Vergangenheit Gewordene so bleibt für alle Ewigkeit. Das heißt, die Bereitschaft da sein muss, zu ändern. Das war und ist für mich nach wie vor eine entscheidende Qualifikation, abgesehen von Selbstverständlichkeit wie Anstand im Umgang mit Menschen, Menschen anständig zu behandeln und nicht wie Dreck, die jederzeit auswechselbar ist und so weiter. Auch zu wissen, dass andere Menschen ihre Schicksale haben, ihre Interessen haben und so weiter. Also Anstand zu haben, ist eine ganz entscheidend wichtige Eigenschaft. Aber ansonsten diese Fähigkeit und Möglichkeit rüberzubringen, wir wollen voran.
Das ist Ihnen ja am Ende nicht wirklich gelungen. Ne?
Ja.
Also der Jahresüberschuss von Daimler ging unter diesem neuen Kurs massiv zurück. Sie haben dem Konzern ein rigoroses Sparprogramm verordnet, das 80.000 Arbeitsplätze gekostet hat, auch wenn es keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben hat. Die Erträge gingen um 5 Milliarden D-Mark damals zurück. Ich kann in solchen Summen gar nicht denken. Wie ging es Ihnen in dieser Zeit?
Verdammt beschissen, um es mal direkt zu sagen. Das Ganze fiel ja zusammen Anfang der 90er Jahre mit einer Weltwirtschaftskrise. Allgemein ging die ganze Automobilindustrie damals in die Knie. Bei uns traf das natürlich zusammen mit einigen anderen Unternehmen. An der Spitze war das die damalige AEG, die wir übernommen hatten, wo eine Mehrheit übernommen hatten, die praktisch auf einigen Gebieten, die sie betätigen haben, nicht mehr handelsfähig war. Das hatte ja auch dann dazu geführt, dass der Aktienkurs des Unternehmens gewaltig eingebrochen ist. Mit der Folge, dass ich beschimpft wurde, nicht zuletzt auf Hauptversammlungen als Vernichter von Kapital.
Wir stehen vor dem Hightech-Trümmerhaufen des Traumtänzers.
So ungefähr wurde das dargestellt. In Wirklichkeit war das natürlich nicht so, denn es war ein Einbruch in einer Phase der Entwicklung, die auch wieder weitergegangen, positiv weitergegangen, wenn man dabei geblieben wäre. Aber das ist nicht der Fall. Also war das so, dass ich ausgeschieden bin aus dem Unternehmen, eben mit dem Etikett Kapitalvernichter. Das ist kein schöner Abschied. Ich habe das verkraften können, nur damit, dass ich mir gesagt habe, du hast aber trotzdem das Richtige gewollt.
Ich weiß gar nicht, ob Edzard Reuter auch mit 95 Jahren noch Auto fährt. Das erzählt er sicher noch. Wir haben nämlich an diesem 3. Oktober noch eine weitere Stunde Zeit für unser Gespräch. Zur Halbzeit, Herr Reuter, habe ich Ihnen Musik mitgebracht von einer Frau, die Sie 1958 beim Berlin-Besuch persönlich begleitet haben, Marlene Dietrich. Wie kam es zu dieser Begegnung?
Ich war damals Produktionschef bei der UFA. Und dort habe ich meine Schuhsohlen mir abgelaufen, um Wirtschaft zu lernen. Und hatte das Glück, in die Produktion zu kommen, also in die Filmproduktion. Habe da angefangen mitzuarbeiten. So bin ich schließlich zum letzten, mehr oder minder letzten Produktionschef gewesen. In dieser Eigenschaft hatte ich zu betreuen einen hochrangigen Gast, der das erste Mal nach Berlin wieder kam. Jene von Ihnen in der Frage erwähnte Dame namens Marlene Dietrich. Ich durfte sie begrüßen und wir hatten zur Begrüßung so einige Lieder aus ihrer 20er-Jahre-Zeit. Und sie stand neben mir und wir hörten uns das an auf einmal hakte sie mich unter und sagte, Herr Reuter, das ist doch toll, was ich mal für eine Stimme gehabt habe. Die ist doch viel tiefer gewesen als jetzt und so. Und von da ab haben wir einen köstlich anregenden Abend, natürlich mit vielen Erinnerungen aus den 20er Jahren, aus der Zeit, als sie in Hollywood angefangen hat. Sie hat erzählt und ich habe gefragt. Also ich war begeistert von ihr. Sie war eine nicht nur charmante, sie war auch eine hochintelligente und auch Kesse-Frau. Und das fand ich berauschend.
Bei diesem Konzert im Berliner Titania-Palast wurde Marlene Dietrich gefeiert, vor allem für dieses Lied.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Herzlich willkommen zu unserem ausführlichen Feiertagsgespräch mit Edzard Reuter. Wir haben schon einiges gehört aus seinem 95-jährigen Leben über den Sohn des SPD-Politikers Ernst Reuter, die Kinder- und Jugendzeit im Exil in der Türkei und natürlich auch über seine Karriere bei Daimler-Benz. Herr Reuter, bekommen Sie als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Daimler immer noch jedes Jahr einen neuen Mercedes?
Ja, das Recht habe ich vertraglich zugesichert. Ich versuche auch, das wahrzunehmen, bloß ich gebe Ihnen gerne zu, das letzte Mal, als das anstand, ein Wechsel, habe ich gebeten darum, jetzt ein vollelektrisches Fahrzeug zu bekommen, in der Annahme, dass das ja die Strategie der Firma ist, und das ist sie ja auch, Gott sei Dank. Aber es hat dann leider 3 Jahre gedauert, oder 2,5 Jahre gedauert, bis ich ein solches Auto tatsächlich zur Verfügung gestellt bekam, weil die nicht lieferfähig waren. Mhm. Jetzt sind sie lieferfähig und jetzt bin ich begeistert davon. Also insofern ist das so.
Das heißt, Sie fahren noch selbst oder lassen Sie sich fahren?
Ich fahre auch noch selbst und zwar mit großer Freude. Allerdings teile ich mir diese Freude mit meiner Frau, die ist 86 Jahre, die fährt das Auto genauso gern wie ich.
Ja, vielleicht übernimmt das ja irgendwann dann auch die KI. Seit fast 30 Jahren ist Edzard Reuter Privatier. Er hat viel publiziert und sich immer wieder kritisch zu Fragen der Politik und Wirtschaft geäußert. Eines Ihrer Lieblingsaufregerthemen sind die heutigen Managergehälter, Herr Reuter. Sie werden nicht müde, die ungezügelte Gier von Managern zu kritisieren. Warum lässt Sie dieses Thema nicht los?
Das Thema lässt mich ja los, das etwa ist nicht so, dass mich das umtreibt, aber wenn ich sehe, was heutzutage in der westlichen Welt und insbesondere in Europa und in Deutschland geschieht an Auseinanderklaffen von Einkommen. An der Spitze einige wenige Milliardäre und Millionäre und eben Leute, die so hoch dotiert werden, wie eine ganz kleine Zahl von Wirtschaftsführern oder Kapitänen, wie man so schön sagt. Und auf der anderen Seite ein Riesenanteil von Leuten, die an der Grenze zur Armut oder jenseits der Armut. Sie brauchen da nur mal auf der Straße die Augen offen zu halten, wenn sie an der nächsten Ecke stehen, was da für Ketten von Menschen warten auf freie Verpflegung. Aber jetzt mal, das ist also ein wirtschaftspolitisches, sozialpolitisches Problem, dass man für eine Arbeit, die auch andere Menschen in vielleicht etwas abgeschwächter Form, aber mit weniger, wesentlich weniger Bezügen erledigen können, dass das plötzlich so spitzenmäßig bezahlt wird und dann auch noch versehen wird mit großen Lobpreisungen und Liedern in den Medien, die das begeistert, zum großen Teil begeistert. Fahren, hohes Einkommen ist gleichzeitig ein Zeichen für hohe Verdienste um die Gesellschaft.
Was für Spitzengehälter halten Sie denn für vertretbar? Nach welchen Kriterien sollte man das überhaupt bemessen?
Sicherlich an irgendeinem vernünftigen Maßstab gemessen an einem durchschnittlichen Beschäftigten in dem Unternehmen. Also es war mal zum Beispiel, hat man gesagt, nehmen wir mal das Grundeinkommen eines Menschen, der in der Fabrik am Band steht. Wie hoch ist das? Und dann kann vielleicht der Spitzenmanager das 20-fache verdienen, aber nicht das 100-fache. Und dann, so ist das, es gibt keinen objektiven Maßstab dafür, sondern es ist, natürlich spielt es auch eine Rolle, dass das eine, die Bezüge ein gewisses Reiz für qualifizierte Leute sind, dort zu arbeiten. Aber es darf nicht der einzige Anlass sein. Das ist das Gefährliche, wenn das Menschen sind, die zum Schluss nur darauf achten, weil das, ich habe es vorhin schon aus anderem Anlass erwähnt, die ihre Bezüge gemessen werden am Börsenwert des Unternehmens, nur daran interessiert sind, den Börsenwert so schnell wie möglich hochzujubeln, weil dann auch ihre eigenen Bezüge so stark wachsen. Hm. Das ist ein grober Fehler. Und davor warne ich immer wieder.
Aber wenn sich Top-Manager immer weiter von den Beschäftigten entfernen, wozu führt das denn in Zeiten von ohnehin starker Verunsicherung in großen Teilen der Bevölkerung?
Die Gefahr ist, dass das Vertrauen verloren geht. Das, wie gesagt, eben in dem Zusammenhang, den ich eben angesprochen habe. Die Menschen, die ihre Familie ernähren müssen, die ihr Alter finanzieren müssen, der Rente, die sie verdienen müssen, die sich verlassen können darauf, dass das Unternehmen dann auch noch, wenn sie in Rente gehen, noch leistungsfähig ist, dass die in die Hände von Leuten geraten, die das Ziel sehen, das Unternehmen vorher auszuquetschen. Das ist eine, wie gesagt, auch politische Gefahr. Und die kann dazu führen, dass es auch im politischen Bereich also antidemokratische und antimarktwirtschaftliche Entwicklungen gibt.
Im letzten Jahr ist ein Buch von Ihnen erschienen, Der Preis der Freiheit, was Europa jetzt tun muss. Und darin machen Sie sich auch große Sorgen um unser Land und eben um die Europäische Union. Sie sprechen darin von einer Zeitenwende und meinen damit jetzt nicht, wie Olaf Scholz, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Jetzt lache ich natürlich, weil ich habe diesen Begriff leider etwas früher als der Bundeskanzler verwendet, aber er hat nicht bei mir gestohlen.
Wann hat die Zeitenwende für Sie eingesetzt?
Die Zeitenwende hat schon lange eingesetzt durch die rasante Globalisierung des gesamten wirtschaftlichen Geschehens in der Welt. Dass ein Land wie Deutschland inzwischen ein kleiner Teil des weltwirtschaftlichen Geschehens ist, aber abhängig ist davon, was in Amerika geschieht, was in China geschieht und so weiter und was auch in Europa geschieht. Das ist dieses Thema, die Zeitenwende hat dazu geführt, dass ganz wenige starke Pole, politisch Pole, wirtschaftliche Pole entstehen, in dieser Welt, die ganz nah aufeinander stoßen und aufeinander kämpfen. Ich erwähne nur mal die Vereinigten Staaten, eine Riesenwirtschaftsmacht, eine natürlich Nuklearmacht in militärischer Hinsicht, finanziell eine große, starke Macht, abhängig mal von allen internen Problemen, schrecklichen Problemen, die es dort gibt, aber es ist eine Großmacht. Daneben ist China inzwischen entstanden, als zweifellos auch Großmacht, die auch eine riesen Bevölkerungszahl haben. Wir müssen immer sehen, wenn wir von unseren jetzt mal 80 Millionen Einwohnern in Deutschland reden, was in China gibt es 1,5 Milliarden oder noch mehr.
Ja.
Also allein diese Größenordnung. Und die Gefahr besteht immer mehr, dass diese Riesen den Rest der Welt dominieren, vorschreiben, was dort produziert werden kann, was dort verkauft werden kann, was dort verdient werden kann und was mit den Menschen passiert. Und das ist im Gange, dieser Prozess ist im Gange. Und da gibt es nur eine, jedenfalls ich kenne nur eine Abwehr dagegen, dass man selber versucht mitzuhalten. Und das ist das Thema Europa. Europa, die Europäische Union, ist ursprünglich mal gegründet worden in der Nachkriegszeit mit der Absicht zu verhindern, dass einzelne Länder wieder so stark militärisch werden, dass sie sich gegenseitig bekriegen können. Frankreich und Deutschland an der Spitze. Aber inzwischen ist dieses Europa Schritt für Schritt auch wirtschaftlich immer mehr zusammengewachsen, mit der Konsequenz oder auf dem Hintergrund, dass wir einen immer stärkeren Einfluss von Brüssel auf die einzelnen Mitgliedernationen haben, Vorschriften haben. Das sind bewusst gemeinsam gefundene Möglichkeiten. Aber wir sind weder außenpolitisch, noch wirtschaftspolitisch, noch finanzpolitisch imstande, auf einer Ebene zu sprechen mit Amerika und China.
Naja, ganz im Gegenteil. Es gibt große Sorge vor einem politischen Zerfall dieses Europas.
So ist es. So ist es. Und nun ist meine, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, aber meine große Sorge, dass alle Ansätze, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat, dass Europa noch stärker, nämlich handlungsfähig zu machen, nach außen handlungsfähig zu machen, kaputt gegangen sind. Keine davon ist gelungen. Der französische Präsident Macron hat zum Schluss Initiativen entwickelt, die von Deutschland negiert worden, beiseite gewischt worden sind. Aber vorher schon alle Ansätze in der ganzen Ära. Ich halte nach wie vor und bestätige das, halte Frau Merkel für eine großartige Bundeskanzlerin gewesen. Aber trotzdem, sie hat, was Europa angeht, immer gebremst. Nicht noch mehr nach Brüssel, nicht noch mehr nach Brüssel, sondern wir wollen alleine bleiben. Und manchmal hat das gebremst. Sie ist zum großen Teil verantwortlich darin, dass das Europa nicht immer mehr zu einem Staat zusammengewachsen ist. Das wollten ursprünglich mal zuletzt Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing auf der französischen Seite. Die wollten das. Hm. Und das ist aber seitdem nicht mehr weitergekommen, sondern im Gegenteil ist auch wieder gebremst worden. Und im Augenblick sind wir gerade, wie Sie eben zu Recht eingewendet haben, sind wir auf dem gegenteiligen Weg. Wir zerfallen wieder auseinander.
Darum nennt Edzard Reuter sein Buch auch einen Weckruf, ein Appell an die Union der Europäer. Edzard Reuter, Sie sind seit 77 Jahren Mitglied der SPD. Haben Sie mal überlegt, auszutreten?
Das habe ich sicher mehrfach. Aber nicht im Sinne von ernsthaft überlegen, aber trotzdem so aus Wut heraus. Du kannst doch nicht in dem Laden auf die Dauer weiter mitmachen. Aber dann hat sich das immer wieder doch gezeigt, dass die alten Stärken noch da sind. Aber Spaß beiseite, ich mache mir jetzt große Sorgen, was die Zukunft der Partei angeht. Übrigens, was die Zukunft der großen Volksparteien in Deutschland generell angeht.
Ja, es ist die Frage nochmal, um zu Ihrer SPD-Mitgliedschaft dabei noch kurz zu bleiben. Ist das aus tiefer Überzeugung, was die Tradition der Partei angeht, also mehr als die Gegenwart, auch im Grunde die Loyalität zu Ihrem Vater?
Nein, also Loyalität gegenüber meinem Vater ist das sicher nur am allerletzten Gliede, sondern es ist meine Überzeugung, dass diese Partei in ihrer Geschichte so viel Verdienste hat und so oft bewiesen hat, dass sie für die Rechte der Menschen, der einzelnen Menschen dasteht, kämpft. Ich kenne keine andere Partei, die das in dieser Form von sich sagen kann. Und dass das der Kern nach wie vor in dieser Partei drinsteckt. Aber die Umstände insgesamt der Politik, der Weltpolitik heutzutage, und es gibt im Grunde genommen keine Lokalpolitik mehr. Lokalpolitik ist ein Thema für sich. Und da hat die SPD nach wie vor große Stärken, wenn Sie mal an die Zahl der Oberbürgermeister, Kommunalpolitiker und so weiter sehen. Ja, das ist ein anderes Thema, aber im Großen und Ganzen, also Politik, große Politik im Großen und Ganzen, sehe ich im Augenblick nicht, dass diese Stärken aus der Vergangenheit und oft bewiesene Stärken heute noch umgesetzt werden können und rübergebracht werden können. Sie ist auf dem Wege, hätte ich beinahe gesagt, eine Partei zu werden wie jeder andere, wie viele andere.
Demokratische Führung heißt, den Mut zu haben, auch bei Wahlen zu sagen, dass wir Opfer bringen müssen, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ein Politiker wie Robert Habeck, der macht das ja und wird dafür oft kritisiert. Wie würden Sie als heutiger Top-Manager mit Habeck zurechtkommen?
Also, ich werde mich jetzt in dem Gespräch nicht darauf einlassen, Qualitätsurteile über einzelne Politiker abzugeben. Und ich sage nur dazu, ich habe vor Robert Habeck großen Respekt persönlich und halte ihn für einen hochqualifizierten Politiker. Aber es geht wirklich um dieses Thema, wer hat, und das ist nicht nur das Thema einzelner Menschen, einzelner Mitglieder, Frauen oder Männer übrigens, sondern es ist die Frage der Parteimitgliedschaft. Eine Idee ist nicht mehr greifbar. Und das muss wieder gelingen, das in den Vordergrund zu bringen. Denn Ideen sind nach wie vor gefragt. Wir haben über die ganze weltpolitische Entwicklung, haben wir vorhin schon gesprochen. Sie dürfen nicht vergessen, dass auf der anderen Seite die vorhin angesprochene junge Generation zum großen Teil inzwischen ihre Informationen von den sozialen Netzwerken bekommt. Also die Bedeutung und Rolle dieser sozialen Netzwerke ist so immens gestiegen, dass auch da gefragt ist, moderne Parteien, die wissen, was sie wollen und das auch sagen können. Und hier ist meine Sorge.
Wir merken das in diesem Gespräch. Sie reden gerne über Politik. Sie mischen sich gern in politische Debatten ein. Wie sah das denn mit Ihren eigenen politischen Ambitionen aus? Willy Brandt soll versucht haben, Sie zu überreden, in die Fußstapfen Ihres Vaters treten zu lassen.
Also, Moment mal. Der Willy Brandt hat nicht etwa, der wollte selber in die Fußstapfen meines Vaters treten. Und das ist er,
ist
ja,
er ja auch.
Ist er, hat er ja dann auch getan. Nein, nein, Spaß beiseite. Ich habe mich zu einem relativ frühen Zeitpunkt entschlossen, du gehst nicht den Weg des Politikers als Hauptberuf, sondern du wirst einen Beruf ergreifen, nämlich in dem Falle in der Wirtschaft, der gestalten kann und mit Menschen arbeiten kann. Das ist dein Weg. Ich bin nie in Versuchung geraten, auf der Zwischenzeit diesen Weg zu verlassen und in die Politik zu gehen, wie man so schön sagt. Es gab ja mal eine Phase, da wurde es dargestellt als Ideal, dass man einen ständigen Wechsel zwischen Wirtschaft und Politik und Wirtschaft hin und her und so weiter hat. Einfach um sicherzustellen, dass das Know-how, das Können und Wissen entsprechend übertragen wird. Diese Versuchung habe ich nicht gehabt. Und es gab mal eine noch gar nicht mal so lange zurückliegende Phase, da wurde mir plötzlich nachgesagt, im Spiegel sogar, ich hätte Ehrgeiz gehabt, regierender Bürgermeister von Berlin zu werden.
Mitte der 90er.
Das ist Mitte der 90er. Das ist schlankweg Unsinn. Das stimmt gar nicht, der Zusammenhang war ein ganz anderer. Mir hat jemand von der CDU, ein maßgeblicher Herr, den ich heute noch sehr freundschaftlich verbunden bin, damals gesagt, du willst du nicht mal kandidieren, wir würden dich mitwählen. Und da habe ich damals gesagt, hör mal zu, ich bin in der wirtschaftlichen Verantwortung, ich trage Verantwortung für ein Leben, das geht gar nicht, ich kann das gar nicht machen. Aber wenn ihr unbedingt mal einen Wahlkampf damit führen wollt oder was machen wollt, ich kann es ja nicht hindern. Ihr könnt ja sowas mal diskutieren. So ist das Ganze zustande gekommen, wird mir angehängt, ich hätte mich beworben, regierender Bürgermeister.
Also, wäre auch in einer Stadt wie Berlin nicht einfach gewesen als ehemaliger Daimler-Chef.
Wahrscheinlich.
Genauso, wie es nicht leicht war, als SPDler in Stuttgart anerkannt zu werden, wie Sie vorhin berichtet haben.
Naja, aber ich habe, wie gesagt, sonst, ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit auch nie einen Zweifel daran gelassen, dass ich überzeugter Sozialdemokrat bin. Das habe ich auch immer offen gesagt. Das hat mich aber nicht weiter gestört und auch nicht abgehalten davon, dass ich Gott sei Dank den Respekt von einigen Leuten gefunden habe, die wichtig waren.
Nach 60 Jahren in Baden-Württemberg ist Ihr Berliner Tonfall und Ihre Sprachmelodie einfach immer noch da. Mich fasziniert es irgendwie, ich habe immer Ulrich Mattes im Ohr, wenn ich Sie sprechen höre.
Also, Jetzt tun Sie mir aber sehr viel Gutes an. Ich schätze den lieben Ulrich Matthes als einen der großartigsten Schauspieler unserer Zeit. Aber dass Sie mir also zutrauen, so wie er zu sprechen, bitte eins tiefer.
Wie kommen Sie mit dem Schwäbischen zurecht?
Gar nicht. Ich habe nie versucht, vielleicht hat mich auch meine Frau daran gehindert, aber ich habe nie versucht, weder in der kurzen Zeit, als ich in München gearbeitet habe, als ich seitdem in Stuttgart, örtliche Dialekte zu übernehmen oder zu kopieren. Ich halte das auch für eine schlimme Gewohnheit. Es gibt genügend Leute, die kommen nach Bayern und versuchen plötzlich, auch wenn sie aus Schleswig-Holstein sind, bayerisch zu reden. Das ist lächerlich. Man kann nur so reden, wie man es aufgenommen hat. Und damit basta. Und ich finde Schwäbisch und übrigens Badisches manchmal eine hervorragend, wunderbar, auch spaßige Variante der deutschen Sprache. Aber ich habe nie versucht, das nachzumachen.
Was Integration fördert oder auch behindert, das hat Edzard Reuter schon als junger Mensch selbst erlebt. Er hat uns von seiner frühen Zeit in Berlin und Ankara erzählt. Und vielleicht hat er ja auch deshalb gemeinsam mit seiner Frau Helga vor knapp 30 Jahren eine Stiftung gegründet, die Personen und Institutionen unterstützt, die Integration aktiv fördern. Die Helga und Edzard Reuter Stiftung. Wer von Ihnen beiden hatte die Idee?
Eigentlich meine Frau. Wir haben einfach damals überlegt, was tun wir mit dem Vermögen? Es ist nun kein riesiges Vermögen, aber mit dem Vermögen, was sich angesammelt hat bei uns. Wenn wir einmal tot sind, was wird damit? Oder auch bis dahin, was können wir fruchtbar damit anfangen? Und da war schon natürlich diese ganze Zeit schon hinter uns, wo türkische Gastarbeiter nach Deutschland gekommen waren, das hatte sich schon eingebürgert, aber man wusste schon, wie schwierig das ist, dass sich aus fremden Kulturkreisen stammende Menschen bei uns hier wirklich einfühlen und als unsergleichen empfinden. Das hat sie eigentlich auch schon jahrelang zuvor immer wieder verfolgt und wir haben immer wieder darüber gesprochen und dann hat sie dann plötzlich gesagt, du lass uns doch mal versuchen. Es gibt einige Menschen in diesem Land, sichtbar und erkennbar, die sich wirklich reinknien in diese Aufgabe, zu verhindern, dass manche Leute die Nase im Himmel heben und meinen, sie sind besser, weil sie eine andere Abstammung haben. Nein, wir brauchen neue Leute, neue Menschen, frisches Blut, um uns frisch und modern zu halten. Das war meine Frau und da haben wir uns ganz schnell darauf geeinigt. Und dann haben wir überlegt, was können wir denn machen? Zuerst mal haben wir so ein oder zwei kleine Projekte, wo sich, glaube ich, Lehrerinnen auf den Weg gemacht hatten, für ihren Schulklassen zu helfen, dass fremdstämmige Kinder den Weg gehen können, zu unterstützen, haben wir schnell gemerkt, dafür reichen unsere Mittel nicht. Dann haben wir schließlich gesagt, es gibt da nur eine Möglichkeit. Wir machen eine Preisverleihung in regelmäßig. Und dieser Preis wird anständig dotiert, aber auch entsprechend publiziert für Leute, die sich erwiesenermaßen einsetzen für dieses Thema Integration. Mhm. Egal, ob da woher die kommen, welche Namen die haben oder was, ganz egal. Und das war unsere Zielsetzung.
20.000 Euro in diesem Jahr wurde damit der Verein Chancenwerk unterstützt. Was ist das für ein Verein? Was machen die?
Der Ansatz ist der, dass die zielt immer auf die Bildung oder Sprachkenntnisse junger türkischer oder sonstiger
Kinder mit Migrationsgeschichte.
Syrischer Kinder. Dass die Ältere beauftragen, jeweils zu betreuen, Kinder direkt zu betreuen, die das lernen. Das sogenannte Kaskadenprinzip, das setzt sich also mehr oder minder, die schon geschafft haben, die setzen sich weiter dafür ein, dass ihresgleichen Kinder auch einen guten Weg will. Und das ist dieses, was dieses Geschwisterpaar eigentlich in die Tat umgesetzt hat und großartigen Erfolg. Und deswegen sind die dieses Jahr ausgezeichnet worden. Wir hoffen aber, dass unsere Stiftung dann nach unserem Tod durchaus auch noch ein bisschen stärker aktiv werden kann selber.
Sie haben den Vorsitz der Stiftung im vergangenen Mai abgegeben, Ihre Frau und Sie, beziehungsweise weitergegeben an die CDU-Politikerin Susanne Eisenmann, ehemalige Bürgermeisterin von Stuttgart. Wie ist das für Sie, Herr Reuter, mit jetzt 95 Jahren ein Amt nach dem anderen abzugeben? Erleichtert Sie das oder wurmt es Sie auch?
Nein, wurmen tut mich das überhaupt nicht, sondern es erleichtert mich. Vor allem dann, wenn ich sicher bin, dass wir hochqualifizierte Nachfolge haben. Und Susanne Eisenmann ist übrigens nicht nur Bürgermeisterin in Stuttgart gewesen, sondern auch Sozialministerin, Schulministerin in Baden-Württemberg gewesen und
CDU-Politikerin.
Beim letzten Wahlkampf sogar Ministerpräsidentenkandidatin gewesen. Also lange Rede, zufällig ist die in der CDU, das ist mir völlig egal. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es ist eine tatkräftige Frau mit Einfällen und erwiesenermaßen Durchsetzungsfähigkeit. Und das ist wunderbar. Es gibt noch eine andere Stiftung, die nenne ich Ihnen, wo ich mich auch zurückgezogen hatte. Eine großartige Stiftung, da reden wir über Berlin. Die Stiftung Ernst-Reuter-Archiv, kurz abgekürzt SERA, verwaltet den Nachlass, den schriftlichen Nachweis meines Vaters in jeder Hinsicht. Und ich bin stolz, auch meinen eigenen persönlichen Nachlass in diese Stiftung gegeben zu haben.
Na ja.
Auch dort haben wir jetzt einen Wechsel im Vorsitz vorgezogen. Eine hochrangige Wirtschaftsführerin aus Berlin hat jetzt den Vorsitz übernommen. Und ich sage auch gleich den Namen, Frau Nikuta, die war Chefin der BVG und ist jetzt Chefin in der Deutschen Bahn für den Güterfernverkehr. Und die ist auch eine tatkräftige Frau. Sie sehen in beiden Fällen eine Frau.
Sie war auch schon bei uns in der Sendung.
Sehen Sie? Also, wunderbar. Und deswegen bin ich außerordentlich, weil das war Ihre Frage, erleichtert und froh, dass die in gute Hände geraten sind. Das ist, ich bin ja in beiden weiter tätig. Ich bin ja nur nicht mehr Vorsitzender.
Denken Sie manchmal noch daran, wie sich das anfühlt, Fallschirm zu springen?
Sie haben genau nachgeforscht. Oh ja, das war furchtbar. Ich habe die Knie gezittert, Bammel gehabt. Aber ich wollte das und meine Frau war auch dabei.
Es gibt ein Foto, Sie beide zusammen.
Ja, im selben Flugzeug sind wir abgesprungen.
Doch. Wie mit zwei Fallschirmen.
Ja, natürlich mit zwei Fallschirmen. Es war einfach für mich, ich habe ehrlich gesagt Höhenangst grundsätzlich. Ich habe Probleme, wenn es irgendwo allzu steil bergab geht und ich da ungeschützt davor stehe. Beim Skifahren ist das was anderes. Aber nein, wir wollten das einfach mal erleben, wie das ist, zu schweben und von oben zu sehen, wie sich dort so eine Siedlung oder was abspielt und vor allem dann zu landen. Und das war in der Tat ein lohnenswertes Erlebnis, was wir damals gemacht haben.
Gelernt haben Sie es, glaube ich, in der Türkei, kann das sein?
Nein.
Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
Langsam, auch da haben Sie schon wieder recht mit Ihrer Frage. Aber das konnte man nicht Fallschirmspringen nennen. In der Türkei habe ich an einem sogenannten Turm, das ist ein festgebauter hoher Turm, der hat oben eine Angel raushängen und daran hängt ein Fallschirm. Und da kann man auf diesen Turm raufsteigen und hat von einer Terrasse da reinspringen und dann fällt man die Länge des
Turms
runter und dann fährt der Fallschirm nach unten. Und das habe ich deswegen angefangen, weil ganz einfach, das war in meiner Jugendzeit in Ankara, da hatte ich einen, glaube ich, jugoslawischen Freund, der hat mich da hochgeführt und ist da runtergesprungen mit den Worten, ich bin ein mutiger jugoslawischer Junge. Und dabei hatten wir außerdem zwei Mädchen als Begleiterin noch dabei. Und das hat mich so gewurmt, dass ich dachte, oh Gott, du stinkst jetzt ab in der Achtung vor den beiden Mädchen. du musst das jetzt auch mal. Ich habe zwar nicht gebrüllt, ich bin ein mutiger deutscher Junge, aber ich bin dann da auch runtergesprungen. Also das war aber kein lernendes Fallschirmspringen.
Es fällt auf, oder mir ist das aufgefallen in der Beschäftigung mit Ihrem Leben, dass Sie in Ihren Büchern, Ihren Erinnerungen sehr wenig über das Thema Familie erzählen. Also schon Ihre Herkunftsfamilie, die Eltern, aber Ihre eigene Familie. Andere hochbetagte Menschen erzählen von der Schar von Enkeln und Urenkeln. Das spielt da eine Mordsrolle. Warum ist das bei Ihnen nicht so?
Ja, ich weiß nicht, weil ich finde, das Interessante an mag ja sein, dass das für manche Beobachter oder Medien interessant ist, zu hören, was man so über sich selber empfindet oder gemacht hat oder warum. Ich finde das nicht so interessant, sondern ich finde Geschehen, objektives Geschehen zu schildern, was man erlebt hat, das ist viel interessanter. Also das ist aber eine innere Einstellung. Ich habe auch noch nie so gerne Autobiografien gelesen, die sich nur um den Autor selber ständig im Kreisel drehen und immer hören, was der gedacht hat, warum er das gedacht hat und so weiter. Das fand ich noch nie so interessant.
Erzählen Sie uns trotzdem, was das Geheimnis Ihrer 50 Jahre währenden Ehe mit Helga Reuter ist?
Nee, das kann ich Ihnen nicht erzählen. Da müssen Sie nämlich meine Frau fragen. Aber ich bitte um alles in der Welt. Das wollen wir nicht jetzt in den Himmel heben und beschönigen. Das ist eine Partnerschaft gewesen mit allen Höhen und Tiefen, die es in einer Partnerschaft geben kann. Liebe, Streit, unterschiedliche Meinungen, Glücksgefühle zusammen. All das hat es gegeben, immer wieder. Und immer wieder die Bereitschaft zu kämpfen. Für Menschen, von denen man gelernt hat, dass sie großartige Menschen sind und Achtung und Zuneigung verdient haben. Man kann das Liebe nennen.
Schön. Als Vorstandsvorsitzender bei Daimler-Benz war Edzard Reuter auch zuständig für den Ankauf von Kunst. Und die ist und war überhaupt sehr wichtig in seinem Leben. Bevor wir darüber noch reden, Herr Reuter, hören wir erst noch eine Musik, die neben der favorisierten Klassik bei Ihnen durchgeht. Die Drei-Groschen-Oper. Ist das der Soundtrack zu Ihrer Kritik an den hohen Managergehältern? Mackie Messer?
Natürlich auch. Aber der Mackie Messer ist natürlich irgendwo eine Bilderbuchgeschichte, weiß ich, und nicht so ernst zu nehmen. Aber trotzdem, es kommt ungeheuer viel Menschliches in dieser Figur des Mackie Messer zum Ausdruck. Und das hat mich immer gereizt. Und ich finde die Drei-Groschen-Oper, ich gehe mit Vorliebe, soweit es möglich ist, immer noch zu jeder Neuinszenierung hin, um mir zu gucken, was heute Regisseure daraus machen.
Moritat von Mackie Messer aus Kurt Weils Drei-Groschen-Oper, interpretiert von Inge Brandenburg, ausgesucht für das Feiertagsgespräch mit Edzard Reuter im Deutschlandfunk Kultur. Ich würde gerne noch mit Ihnen über Kunst reden, denn als Vorstandsvorsitzender bei Daimler-Benz waren Sie ja auch zuständig für den Ankauf von Kunst.
Ja.
Sie haben eine riesige Werkgruppe bei Andy Warhol in Auftrag gegeben. Es wurden Arbeiten von Walter de Maria, Robert Rauschenberg und Robert Longo gekauft. Warum war das denn auch wichtig für Daimler damals, auf Kunst zu setzen? Ist das wichtig, so eine Kunstsammlung aufzubauen für das Image eines Unternehmens?
Ja, nein. Es hat eigentlich angefangen mit einer Beobachtung, die ich schon lange gemacht habe, bevor ich im Vorstand war, aber dann im Vorstand ein bisschen weitergetrieben habe, weil ich als Finanzvorstand ein bisschen finanzielle Spielräume auch hatte für Ankäufe, sondern es war die Beobachtung, wir reden hier nur über Zahlen und nur über technische Fragen und dem Unternehmen würde es ganz gut stehen, wenn die Belegschaft auch mal ein bisschen das Gefühl bekommt, dass es noch was anderes im Leben gibt. Das war eigentlich der Aufhänger der ganzen Geschichte. Und da war einfach die Neigung, weil meine Frau und ich hatten mal angefangen, als wir jung verheiratet waren, für zu Hause ein paar Stiche zu kaufen und an die Wand zu hängen und so weiter, hatte ich schon auch zusammen mit meiner Frau Lunte gerochen und mich angefangen einzuarbeiten und einzudenken in das, was moderne Kunst ist. Mhm. Es ging nie darum, jetzt also unbedingt die großen Klassiker zu haben. Die sind auch dann allzu teuer gewesen natürlich, aber junge, moderne Kunst zu haben und die aber dann nicht irgendwo in Privatbüros hängen zu haben, sondern da zu hängen, wo sie gesehen werden von den Leuten. Im Casino oder in Sitzungssälen und so weiter. Das war eigentlich der Anfänger davon. Und damit haben wir diese Kunst haben angefangen und dann haben wir natürlich zunächst mal einen Mann und zum Schluss auch noch zwei Frauen gehabt, die sich gekümmert haben um diesen Kunstbesitz und den weiter aufgebaut haben. Der ursprüngliche Ansatz war, wir bleiben mal bei dem Kunstkreis um Stuttgart herum, Adolf Hölzel und so weiter. Und das hat sich dann als dann die Sammlung langsam kohärent wurde, in sich schlüssig und übergreifend war, haben wir dann natürlich und ich auch für mich persönlich eine ganze Reihe hervorragender Galeristen kennengelernt in Deutschland und auch außerhalb Deutschlands, in der Schweiz oder in New York, die uns dann geholfen haben, dabei wichtige Sachen zu finden. Eine dieser Sachen war das, was Sie eben erwähnt haben. Das habe ich schon gar nicht mehr alleine verantwortet, sondern das hat damals die Leitung unserer Kunstabteilung gemacht. Dieser Auftrag, Cars genannt, bei Andy Warhol, die Darstellung von Mercedes-Autos. Tolles, wenn Sie die Serie heute sehen, sind Sie noch immer beglückt. Nein, und ich bin stolz, dass es diese Sammlung immer noch gibt. Leider jetzt das, was Sie erwähnt haben, Walter de Maria, eine großartige plastische Arbeit, die in unserem Hauptquartier stand, musste, wurde jetzt wohl abgebaut, weil dieses Hauptquartier aufgegeben wurde.
Naja. Heute ist es die Mercedes-Benz Art Collection, eine der bedeutendsten europäischen Unternehmenssammlungen mit rund 3000 Arbeiten von 800 Künstlerinnen und Künstlern. Und privat umgeben sie sich, haben sie schon beschrieben, eben auch gerne mit Kunst. Das heißt, mit Kunst kann man sie an jedem weiteren Geburtstag noch erfreuen.
Oh ja, oh ja. Wir haben selber, unser ganzes Haus ist voll mit Malereien, insbesondere oder ein paar auch plastischen Arbeiten, aber vor allem zentriert um etwas, was man die Zero-Schule nannt. Die Zero war in der Nachkriegszeit vor allem in Nordrhein-Westfalen entstanden. Mack, Piene und solche Leute. Also da haben wir eine sehr, sehr schöne Sache.
Unser Gespräch wird am 3. Oktober gesendet. Wir zeichnen es vorher in Stuttgart auf. Was bedeutet Ihnen dieses Datum, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit?
Der bedeutet mir sehr viel. Denn ich habe natürlich in der ganzen Nachkriegszeit mit blutendem Herzen immer wieder erlebt, diese Trennung zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland, zwischen Bundesrepublik und DDR, wie das die Menschen auseinandergebracht hat. Und ich habe es natürlich immer wieder aus dem Flugzeug, wenn man von Stuttgart nach Berlin flog man immer über DDR, von oben gesehen und immer wieder gedacht, oh Gott, warum kann man nicht ganz selbstverständlich da dieses, was wir aus Berlin alle miterlebt haben, diese Mauerbau und die Trennung, was das bedeutet, wurde einem immer klarer, dass das ganz Deutschland trennt. Und deswegen ist dieser Tag der deutschen Einheit für mich ein entscheidender Tag in der deutschen Geschichte überhaupt und auch ein erträumter Tag gewesen. Ich mache es mal sehr sentimental. An dem Tag, an dem die Einheit offiziell verkündet wurde, fand vor dem Reichstag in Berlin eine große Veranstaltung statt mit Helmut Kohl und Willy Brandt und so weiter. Und wir haben dazu von der Firma einen kleinen Kreis von Menschen, Medien, auch versammelt in einem Hotel in der Nähe. Und da waren auch einige ausländische Freunde dabei, Medienvertreter und so. Und als dann 12 Uhr war und am Reichstag die Nationalhymne gespielt wurde, musste unsere Band, die da so Hintergrundmusik machte, auch aufhören. Und ich habe gesagt, jetzt bitte spielen wir hier die deutsche Nationalhymne und singen die. Und das werde ich nie vergessen, wie manche Leute, Westberliner, gestaunt haben und den Text noch gar nicht kannten, der deutschen Nationalhymne. Mhm. Und das hat mich dann so bestätigt, weil natürlich heutzutage mit der immer wiederkehrenden Sorge, wie kann das sein, dass nach wie vor angeblich zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland, zwischen Wessis und Ossis, grundlegende Differenzen bestehen. Wie kann das sein? Ich glaube auch nicht, dass das der Fall ist, aber dass es hochgespielt wird und immer wieder ein Thema und auch natürlich in der politischen Stimmabgabe eine Rolle spielt, das ist etwas, was mir Sorge bereitet. Eben auch auf dem Hintergrund dessen, was wir vorhin über Europa geredet haben.
Herr Reuter, 95 Jahre Leben passen nur in Ausschnitten in ein zweistündiges Gespräch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich darauf eingelassen haben und wünsche Ihnen und Ihrer Frau alles Gute. Herzlichen Dank.
Das ist sehr nett. Ich habe mich gefreut, mit Ihnen zu reden. Und vielleicht haben wir doch das eine oder andere interessante Thema berührt.